NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Dezember 1941. Der Angriff japanischer Streitkräfte auf Pearl Harbor.
Was haben die Japaner nur vor? Wie reagieren sie auf das amerikanische Ölembargo? Diese Fragen treiben Ende 1941 den amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt um. Er weiß zwar, was zwischen Tokio und der japanischen Botschaft in Washington gefunkt wird. Der japanische Geheimcode ist längst geknackt. Trotzdem wird man nicht schlau daraus. Auch nicht aus diesem abgehörten Gespräch zwischen Admiral Yamamoto in Tokio und dem japanischen Sonderbotschafter in Washington.
Wie stehen die Dinge da drüben? Ist mit der Geburt eines Babys zu rechnen?
Ja, die Geburt eines Kindes scheint bevorzustehen.
Eine Geburt steht also bevor? Weiß man, was es wird? Ein Junge oder ein Mädchen?
Alles deutet auf einen starken, gesunden Jungen hin.
Eines scheint klar im Herbst 1941, Japan gibt nicht nach, sondern setzt auf Krieg.
Da waren die Japaner die treibende Kraft, die hier den Krieg heraufbeschwört haben, also das steht außer Frage.
Sagt Takuma Melba, deutsch-japanischer Historiker aus Mainz, Autor des gerade erschienenen Buches Pearl Harbor, Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA. Japan braucht 1941 dringend Rohstoffe für den Krieg. Also wird die kaiserliche Marine wohl Kurs Richtung Süden nehmen, Richtung britische und niederländische Kolonien, darunter Thailand und das heutige Indonesien. Dort gibt es Öl und Erze. Aber werden sie dort wirklich die Großmacht USA angreifen? In der japanischen Führung gewinnen Scharfmacher die Oberhand und setzen auf Gewalt.
Wenn wir sonst irgendwie keinen Zugriff auf Rohstoffe bekommen, dann müssen wir uns die Rohstoffe eben holen und das eben mit Gewalt.
Die Strategen in Washington fragen sich, wo sind die japanischen Flugzeugträger? Sie haben jeden Funkverkehr eingestellt. Sie werden wohl zu Hause geblieben sein. In Japan. Bestimmt. Präsident Roosevelt plagen sowieso andere Sorgen als Japan. Die USA sind im Zweiten Weltkrieg bislang offiziell neutral. Doch liefern sie massenweise Kriegsmaterial an Großbritannien und die Sowjetunion. Roosevelt will in den Krieg gegen Hitler eintreten, muss aber auf die amerikanische Öffentlichkeit Rücksicht nehmen. Das japanische Kaiserreich ist 1941 zum Teil vergleichbar mit Nazi-Deutschland. Die Ideen von sogenannten Herrenrassen gab es in beiden Ländern, berichtet Takuma Melba.
Ja, die Parallelen, die sind eigentlich ganz offensichtlich. Die japanische Yamato-Rasse, wie man sich da selbst genannt hat, hat sich als Herrenrasse angesehen, unter deren Führung eben ein neues Reich errichtet werden muss. Und man wollte doch ganz Asien unter die eigene Kontrolle bringen.
Die lose verbündeten Länder Deutschland, Italien und Japan, sie versuchten, die Welt unter sich aufzuteilen.
Ja, die Deutschen kriegen eben Europa, die Italiener bekommen ja Südeuropa und Nordafrika und können da noch so ein bisschen im Orient herumspringen und die Japaner erhalten die asiatischen Gebiete.
Das alles folgte in Japan keinem Masterplan, sondern ergab sich in verschiedenen Eskalationsstufen. Zunächst 1937 der japanische Angriff auf China. Die Japaner verübten massive Kriegsverbrechen, aber sie begingen in ihrem Krieg keinen geplanten systematischen Völkermord.
Es gab keine Judenverfolgung oder sowas. Also die Chinesen wurden als minderwertige Rasse angesehen, aber man hat jetzt nicht danach gestrebt, alle Chinesen zu eliminieren und zu vernichten. Also eine Vernichtungspolitik in dem Sinne gab es auf japanischer Seite nicht.
Allerdings bis dahin unvorstellbare Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Allein bei dem Massaker in Nanking wurden 1937 wahrscheinlich mehr als 300.000 Menschen umgebracht. Im gesamten Krieg starben in China schätzungsweise 10 Millionen Zivilisten. Der Westen verhielt sich so wie gegenüber Hitler-Deutschland. Protest ja, Taten nein.
Roosevelt hat eben auch aus der Politik, die gegenüber Hitler betrieben wurde, ein Stück weit gelernt, dass man eben gesagt hat, ja, wir lassen uns hier nicht mehr einlullen, bis dann irgendwann ganz Asien von den Japanern besetzt ist, sondern wir müssen jetzt hier mal Präsenz zeigen und Stärke zeigen und wir müssen etwas dagegen unternehmen.
Der Wendepunkt kam 1940. In Europa überrannten Hitlers Truppen Frankreich. Frankreichs Kolonien in Indochina, vor allem Vietnam, lagen anschließend ungeschützt vor den japanischen Truppen. Präsident Roosevelt warnte das Kaiserreich eindringlich vor dem Einmarsch, doch die Verlockung war zu groß. Japan stationierte Einheiten in Indochina. Die Folge: ein amerikanisches Embargo gegen Japan, das ein Jahr später noch einmal verschärft wurde. Roosevelt drehte den Ölhahn zu.
Die Japaner haben irgendwann eine Politik betrieben, die auch den Amerikanern kaum eine andere Wahl gelassen haben, als diese Embargo-Politik zu verschärfen und sich eben auch auf nichts mehr einzulassen.
Der Konflikt spitzte sich mit dem Embargo 1941 zu. Entweder musste Japan klein beigeben und sich aus Vietnam und China zurückziehen, oder es musste den Krieg gegen die Vereinigten Staaten vorbereiten. Das Kaiserreich ließ beide Optionen offen. Es verhandelte mit den USA und plante parallel den Angriff. Admiral Yamamoto, der führende strategische Kopf der japanischen Streitkräfte, sah die Aussichten eines Krieges realistisch.
Bekomme ich Befehl, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen Krieg zu führen, so werde ich 6 Monate oder ein Jahr lang wild um mich schlagen. Sollte der Krieg aber ein zweites oder drittes Jahr dauern, sehe ich äußerst schwarz.
Es gab wichtige Entscheidungsträger in Japan, die den Krieg vermeiden wollten, darunter auch Kaiser Hirohito. Doch am Ende setzten sich die nationalistischen Scharfmacher durch.
Das Hauptproblem war auf japanischer Seite, dass es keine Stimme gab, die ganz klar sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Admiral Yamamoto wollte auch keinen Krieg mit den USA. Der war ein sehr anglophiler Mensch, der auch lange Zeit in den USA gelebt und studiert hatte.
Kriegsgegner konnten sich in Japan öffentlich äußern, taten sie aber meist nicht aus Angst, betont Historiker Takuma Melba.
Gerade in den 30er Jahren und auch Anfang der 40er Jahre gab es in Japan natürlich viele politische Morde. Und auch Yamamoto hatte wohl auch Angst, sich da stärker in der Öffentlichkeit zu äußern. Es fehlte auf japanischer Seite ganz klar eine Führungsfigur des Friedens in der Öffentlichkeit. Die hat es nicht gegeben. Das war nicht der Kaiser und auch Yamamoto war das nicht.
Die Kriegstreiber bekamen in Japan Oberwasser. Der 7. Dezember 1941 ist ein Sonntag und Hawaii 7000 Kilometer entfernt von Japan. Was soll da schon passieren? Im Marinehafen Pearl Harbor sind die Dampfkessel der riesigen grauen amerikanischen Schlachtschiffe kalt oder werden nur auf Sparflamme geheizt. Viele Matrosen haben Landgang. Angeblich hat eine Wache das Periskop eines U-Bootes gesichtet. Vielleicht auch nicht. Eine Radarstation meldet Flugzeuge. Das werden wohl die eigenen sein. Dann nähert sich ein dumpfes Grollen und um 7.55 Uhr bricht die Hölle los. Japanische Bomber werfen aus 3000 Metern Höhe panzerbrechende Granaten auf die Schlachtschiffe. Japanische Tiefflieger lassen kleine Torpedos fallen, die auch im flachen Wasser kaum eintauchen und die Schlachtschiffe treffen. Andere Maschinen zerstören die amerikanischen Flugzeuge am Boden. Das Schlachtschiff Arizona bekommt einen Volltreffer in die Munitionskammer, hebt sich 5 Meter hoch und zerbricht. Etwa 2400 amerikanische Soldaten sterben in Pearl Harbor. Japan hat so gut wie keine Verluste. Fast alle Maschinen kommen unversehrt zurück zu ihren Flugzeugträgern. Die amerikanische Öffentlichkeit ist geschockt. Sondermeldungen im Radio.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced.
Ein Angriff ohne Kriegserklärung. Die Pazifisten in den USA verstummen. Präsident Roosevelt führt nun eine Kriegsnation.
Yesterday, December 7, 1941.
Gestern, am 7. Dezember 1941. Wurden die Vereinigten Staaten von Amerika in niederträchtiger Weise unvermittelt und in voller Absicht von den See- und Luftstreitkräften Japans angegriffen.
Bis heute halten sich Verschwörungstheorien, zum Beispiel, der Präsident habe von dem bevorstehenden Angriff gewusst und ihn in Kauf genommen als Kriegseintrittsgrund.
Ich halte von diesen Verschwörungstheorien überhaupt nichts. Roosevelt wusste genauso wenig wie alle anderen Amerikaner, dass ein Angriff auf Pearl Harbor erfolgen würde. Es wurde natürlich damit gerechnet, dass ein japanischer Angriff erfolgt irgendwo in Südostasien, aber dass es Pearl Harbor treffen würde, damit hat niemand gerechnet.
Ein Verschwörungstheoretiker behauptete, dass die Amerikaner schon vor dem Angriff Funksprüche der japanischen Marine abgefangen hätten.
Die Funksprüche, die wurden von den Amerikanern zwar abgefangen, aber eben erst nach Pearl Harbor ins Englische übersetzt.
Für Präsident Roosevelt ist dies außerdem der falsche Krieg. Er sieht seinen Hauptgegner in Hitler. Auf den Krieg mit Hitler-Deutschland braucht der Präsident 1941 nicht mehr lange zu warten. Der Führer erklärt 5 Tage nach Pearl Harbor den USA den Krieg. Die deutsche Propaganda überzieht den Präsidenten mit Häme.
Roosevelt besichtigt noch einmal die Pazifikflotte. Er tat recht daran, denn wenig später gab es sie nicht mehr. Das sind die Schiffe, die Japans Marine in kühnem Angriff bei Pearl Harbor auf den Meeresgrund schickte.
Eine Waffenbrüderschaft zwischen den Achsenmächten Deutschland und Japan, das war allerdings mehr Propaganda als Realität. Japan griff die Sowjetunion nicht an. Stalin konnte deshalb entscheidende Truppenteile an seine Westfront schicken, in den Kampf gegen die Wehrmacht. Umso koordinierter und entschlossener handelten die Alliierten. Amerika, der schlafende Riese, war geweckt und stand hinter seinem Präsidenten. Rache für Pearl Harbor.
Goodbye, Mama. I'm off to Yokohama just to teach all those Japs. The Yanks are no sap.
Wiedersehen, Mama. Ich bin weg nach Yokohama, um all diesen Japsen zu zeigen, dass wir keine Trottel sind. The Yanks are no
saps. Pearl Harbor war ein Desaster. Vor allem für Japan. Was wie ein glänzender Sieg schien, war in Wirklichkeit ein spektakulärer Angriff ohne nachhaltige Wirkung.
Man hat eben vor allem die Flugzeuge ausgeschaltet am Boden der Amerikaner, also die Luftstreitkräfte, aber eben die Flugzeugträger nicht. Und die Flugzeugträger wurden eben im Zweiten Weltkrieg zur entscheidenden Waffe.
Die amerikanischen Flugzeugträger waren auf hoher See. Auch Tanks und Werften in Pearl Harbor wurden nur beschädigt.
Man konnte hier relativ schnell wieder Reparaturarbeiten durchführen an den Schlachtschiffen und die Schlachtschiffe wieder instand setzen und im Krieg wieder einsetzen. Damit hatten die Japaner nicht gerechnet,
sagt Historiker Takuma Melba. Was vor allem fehlte, ein klares Kriegsziel.
Ja, das war absolut blauäugig, das muss man ganz klar sagen. Die Japaner haben eigentlich nie an einen komplett militärischen Sieg geglaubt, sondern es war eine kalkulierte Niederlage, dass man dann eben aus dieser Position der Stärke heraus auf diplomatischem Wege einen Frieden schließen kann.
So goodbye, Mama. I'm off to Yokohama for my country, my flag and you.
Wiedersehen, Mama. Ich bin weg nach Yokohama. Für mein Land, meine Flagge und dich.
Fast 4 Jahre dauerte der Krieg im Pazifik. Ein Krieg voller Hass und Barbarei. Exzesse gegen Kriegsgefangene waren auf amerikanischer Seite die Ausnahme, auf japanischer die Regel.
Kriegsgefangenen, die wurden überhaupt nicht als Menschen angesehen von japanischer Seite, weil man gesagt hat, ja, die sind so unehrenhaft, die haben nicht mal den Mumm und den Mut, bis zum Äußersten zu kämpfen und um eben auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen, sondern die begeben sich lieber in Kriegsgefangenschaft, das können keine Menschen sein.
Was mit Pearl Harbor begann, endete mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Im Pazifikkrieg zwischen den USA und Japan starben etwa 2,3 Millionen Menschen. Umso erstaunlicher, dass von dem rassistischen Hass heute nichts geblieben ist, was einmal mehr zeigt, wie hohl und falsch Rassismus jeder Art ist.
Das Verhältnis zwischen den USA und Japan ist sehr gut. Die Amerikaner, die haben heute andere Problemkinder in Asien, also sprich China und Nordkorea vor allem.
Selbst Halbjapaner werden heute nicht mehr schief angesehen. Das gilt für den Deutsch-Japaner Takuma Melba, genauso wie für japanisch-amerikanische Menschen, die sogenannten Japanese Americans.
Als Japanese American zu sein, das wird heute auch quasi in Japan als sexy angesehen. Das ist heute was Positives. Während des Krieges war das absolut verpönt. Da galt man da als Bastard. Und das ist heute überhaupt nicht mehr so. Es hat sich da um 180 Grad gedreht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den japanischen Angriff auf Pearl Harbor, der heute vor 75 Jahren stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.